direkt aus Europa, Nummer 403, Seite B.
Guten Abend.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
Wie der Staat sich Probleme schafft. Was geschieht, wenn man Hunderttausende Armutsflüchtlinge sich selbst überlässt?
Seit 2007 erlebt eine Reihe deutscher Großstädte eine massenhafte Zuwanderung von Menschen aus Rumänien und Bulgarien. Dazu gehören Berlin, Duisburg, Dortmund, Hamburg, Mannheim und München. In Duisburg gab es Anfang 2013 über 6000 Zuwanderer aus den beiden Ländern. Nach Berlin kamen bisher mindestens 25.000. In ganz Deutschland waren es in den letzten 6 Jahren offiziell etwa 600.000. Hinzu kommen viele, die nicht gemeldet sind. Der bekannte Migrationsexperte Professor Klaus-Jürgen Bade aus Berlin.
Und wenn dann noch über Roma gesprochen wird, dann wird es ganz unsicher, denn wir haben ja gar keine ethnische Statistik. Wir wissen gar nicht, wie viele davon Roma sind.
Gekommen sind Straßenmusiker, Bettlerinnen oder ungelernte Arbeiter, aber auch zahlreiche Ärzte. Gerade Roma kommen oft aus extrem armen Verhältnissen.
Ich habe keine Ausbildung, ich habe gar nichts. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, aber ich möchte eine Arbeit, egal was es ist.
Anfang 2013 bezogen etwa 30.000 von ihnen in Deutschland Kindergeld. Manchmal haben ganze Familien keine anderen Einnahmen.
Wenn die Menschen in ihren Heimatländern eine wirtschaftliche und soziale Perspektive hätten, hätten sie auch nicht den Drang gen Westen.
Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration und Soziales von Nordrhein-Westfalen. Rumänien und Bulgarien fallen in der EU durch überdurchschnittliche Armut und Demokratiedefizite auf. Auch zahlreiche Menschen aus der Bevölkerungsmehrheit haben diese Länder verlassen. Die 1 bis 2 Millionen Roma zwischen Timișoara und Plovdiv sind die wahrscheinlich ärmste ethnische Gruppe in der ganzen EU. Janusz Galuschka, Leiter eines Jugendzentrums in Duisburg-Hochfeld, hat die bulgarische Stadt Schumen besucht, aus der ein großer Teil der Duisburger Roma kommt.
Das sind abgegrenzte Terrains am Rande der Stadt. Da gibt es keine Kanalisation. Die wohnen auch in so kleinen Räumlichkeiten mit großen Familien, ohne Heizung. Manchmal haben die irgendwas als Herd. Das sind so Bruchbuden. Das ist kein Leben da. Medizinische Versorgung beinahe null. Geld haben die nicht. Die gehen immer in der Gruppe raus, weil die sagen, jetzt verprügeln uns die Bulgaren, also die normalen Bewohner der Stadt. Und die Polizei dreht sich um und versucht das nicht zu sehen.
In Deutschland leben die Roma-Zuwanderer meist in seit langem verarmten Stadtteilen. In Duisburg gehören dazu Hochfeld, Bruckhausen und Marxloh, in Berlin Neukölln und Moabit. Die räumliche Konzentration wird oft mit einem Wunsch nach Abschottung erklärt. Sie hängt aber eher damit zusammen, dass arme Zuwanderer auf dem Wohnungsmarkt wenig Auswahl haben. Solche Wohngebiete bieten Solidarität. Sie werden als eine Art geschützter Raum erlebt.
Ansonsten versuchen wir so oft wie möglich zu kochen, weil Bedarf da ist. Seitdem ich das Haus kenne, haben wir immer Kinder gehabt, die an dem Tag gerade nichts gegessen haben. Und dann sitzen wir alle schön gemeinsam in der Küche und das gibt auch diese Atmosphäre, dass die sich hier wie zu Hause fühlen.
Janusz Galuschka, Leiter des Jugendzentrums der Falken in Hochfeld. Die Lage der bulgarischen und rumänischen Roma in deutschen Großstädten ist oft katastrophal. Allein schon die häufige Überfüllung der Wohnungen erklärt manche Konflikte mit der Nachbarschaft. Die Zuwanderer sind oft unzureichend krankenversichert. Manche Eltern schicken ihre Kinder nicht zur Schule.
Die ganze Situation in der Schule gefällt mir sehr. Die Lehrer sind auch ein bisschen anders, also sehr warmherzig.
Also einige türkische Familien, sehr viel, fast 100 Personen, haben reinmarschiert in unsere Wohnungen und haben alles zerschlagen und kaputt gemacht. Gott sei Dank ist Polizei gekommen, damit die raus von unseren Wohnungen gegangen sind. Sie wollen uns nicht.
Ein Jugendlicher reagiert so.
Kopf nach unten weitergehen, das war's eigentlich.
Bei Deutschen und Türken spielen traditionelle Vorurteile ebenso eine Rolle wie Furcht vor Kriminalität. Zuverlässige Statistiken fehlen, aber über Einbrüche, Diebstähle und aufdringliches Betteln durch Zuwanderer wird in vielen Städten berichtet. Im vergleichsweise wohlhabenden Duisburg-Rheinhausen lösten Roma sogar heftige Proteste aus. Gegen Bewohner des Wohnblocks in den Peschen 3 bis 5 liefen Anfang 2013 mehrere hundert Ermittlungsverfahren, vor allem wegen Ruhestörung und Eigentumsdelikten.
2007 ist auf EU-Ebene eine Fehlentscheidung getroffen worden, nämlich mit der verfrühten Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in die EU.
In den Herkunftsländern haben sich die Lebensbedingungen der Roma durch EU-Programme bisher nur wenig verbessert. Die Mittel wurden sogar von den Regierungen oft nicht abgerufen. Möglicherweise bewegt die politischen Eliten in Bukarest und Sofia ein unausgesprochener Wunsch. Klaus-Jürgen Bade.
Ich gehe davon aus, dass beide Länder ganz zufrieden wären, wenn möglichst viele aus dieser Gruppe das Land verlassen würden.
Wenn eine Gruppe von Menschen auf Dauer an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird, entstehen mit ziemlicher Sicherheit folgenschwere Probleme. Eine häufige Antwort auf Ausgrenzung ist Selbstausgrenzung. Die Betroffenen halten an traditionellen, oft autoritären Lebensformen fest oder sie entdecken sie für sich neu. Zugewanderte Roma werden in Deutschland vom Staat weithin sich selbst überlassen. Einige der ungefähr 10 Kommunen, auf die sich die Zuwanderung von Roma konzentriert, haben es ohnehin mit einer schwierigen Haushaltssituation zu tun, etwa Duisburg und Berlin. Dennoch wird dort eine Menge getan. Auch die Beteiligung der neuen Einwohner steht auf dem Programm. Meist gibt es für Kinder besondere Vorbereitungsklassen, Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen, für Erwachsene soziale Beratung und Integrationskurse.
Für die bulgarischen Roma war da auch hier super Haus, also mit Spielmöglichkeiten und Tanz und alles. Die Großen gingen nicht zur Schule, die Kleinen haben auf Plätze in der Schule gewartet. Also das Haus war dann überfüllt. Allein von der Gruppe bulgarische und rumänische Jungs und Mädels kommen ungefähr so 20 Kinder. Die passen sich ganz schnell an.
Janusz Kaluszka vom Jugendzentrum der Falken in Duisburg-Hochfeld. Viel Engagement geht letztlich aber ins Leere. Es ändert sich nichts an der Armut in Deutschlands Großstädten. Durch soziale Beratung, Sprachkurse oder Freizeitangebote entstehen schließlich keine neuen Arbeitsplätze. Gegenüber Asylsuchenden sind in der ganzen EU und auch in Deutschland offene Abschreckungsmaßnahmen üblich. Grenzsperren, zentralisierte Unterbringung, anfängliches Arbeitsverbot, grundsätzlich Lebensbedingungen noch unter dem für Einheimische vorgesehenen Existenzminimum. Ein ähnliches Vorgehen gegenüber Bürgern der EU-Staaten Bulgarien und Rumänien, die nach Deutschland kommen, ist rechtlich ausgeschlossen. Ab 2014 könnte die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien stark zunehmen. Dann werden Arbeitssuche und Arbeitsaufnahme in Deutschland rechtlich einfacher. Angesichts von 3 oder 4 Millionen fehlenden Stellen zwischen Greifswald und Lörrach sieht es für durchschnittlich oder gering qualifizierte Zuwanderer schlecht aus. Auf die Sozialsysteme und vor allem auf die Kommunen könnten erhebliche Mehrausgaben zukommen. 2007 fielen ähnliche Beschränkungen für Arbeitssuchende aus Polen, Ungarn oder Tschechien weg, ohne dramatische Auswirkungen. Professor Klaus-Jürgen Bade.
Mit Sicherheit hat sich der Staat durch Untätigkeit gegenüber solchen und anderen Zuwanderern langfristig Probleme geschaffen. Nehmen Sie einmal das Beispiel der sogenannten Libanesen in Berlin. Das sind häufig arabisch sprechende Kurden. Das sind auch Palästinenser, die dorthin ausgewichen sind. Dann hat man sich lange Zeit gesträubt und hat sie sozusagen am Rande gehalten und über lange, lange Jahre hinweg ausgegrenzt gehalten, was die Kriminalitätsbelastung, die man im Libanon, wo sie ebenfalls illegal lebten, schon hatte, verstärkt hat. Und dann hat man sich hinterher gewundert, dass Clans entstanden sind, die wirklich schwer integrierbar waren. Und das ergibt sich, wenn man Leute sehr lange am Rande hält. So entstehen ganz unnötige Probleme, die durch solches Fehlverhalten von Politik verschärft werden.
Für alle Bürgerinnen und Bürger der EU gilt das gleiche Recht auf Freizügigkeit. Auch für Arme und Unqualifizierte. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit werden vermutlich noch mehr teils gut, teils gering qualifizierte Menschen nach Deutschland kommen. Nicht nur aus Bulgarien und Rumänien, sondern auch aus Griechenland, Italien oder Spanien. Daran dürfte auch gleichgültiges oder abweisendes Verhalten des Staates gegenüber unqualifizierten Zuwanderern nicht viel ändern. Es sollte nicht nur selbstverständlich sein, dass Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Staaten willkommen sind. Für jede Gesellschaft ist es gefährlich, wenn Menschen vernachlässigt und zu Überflüssigen erklärt werden, besonders wenn es Kinder und Jugendliche trifft. Wenn der Staat sich nicht nachhaltiger engagiert, werden viele Roma aus Südosteuropa die schon heute riesige Gruppe vergrößern, die in den düsteren Randzonen dieser Gesellschaft lebt.
Wir haben Millionen Menschen integriert in diesem Land. Mit diesem Problem werden wir auch noch fertig werden.
Eine Sendung von Winfried Roth. Es sprach Thomas Holländer. Deutschland Radio Kultur 2013. Sie können die Sendung nachhören und nachlesen unter dradio.de. Deutschlandfunk. Dossier.
Leben ohne Krankenversicherung. Ein Feature von Dorothea Brummelow.
Uwe Denker schließt die Tür des roten Backsteinhauses auf.
Die Alarmanlage ist deaktiviert.
Durch einen schmalen Flur führt er mich in einen Behandlungsraum mit Schreibtisch, Medikamentenschränken, Untersuchungsliege, Mikroskop und allerlei Gerätschaften, die man in jeder Hausarztpraxis findet.
Das Mobiliar ist im Grundteil gespendet. Die Stühle stammen aus einer gynäkologischen Praxis aus Heiligenhafen. Die Liege hat ein Internist uns gespendet. Die Schränke sind Bundeswehrbestand. Eine aufgelöste Sanitätseinheit hat uns die überlassen. Diese Schränke sind Küchenschränke, Küchenmöbel. Ein großes Möbelhaus hat uns die günstig überlassen. Nicht versichert heißt im Endeffekt, wenn man krank wird, fällt man in einen tiefen Abgrund. Für unsere Region hier ist es die sogenannte Mittelschicht, die betroffen ist. Das sind also die Handwerksmeister, das sind Journalisten, es sind Heilpraktiker, es sind Ingenieure, also häufig eben selbstständig gewesene Leute, die zum Teil auch noch selbstständig sind, ihr Geschäft noch haben, aber eben nicht versichert sind und die Prämie nicht bezahlen können.
Uwe Denker ist mit seinen ärztlichen Mitstreitern für Menschen da, die in anderen Praxen ohne Krankenkarte schon bei der Anmeldung abgewiesen werden. Diese Menschen haben seit Jahren keine Krankenkassenbeiträge mehr gezahlt, haben enorme Schulden bei den Versicherungen, sodass ihre Leistungsansprüche ruhen. Oder sie haben schlicht und einfach gar keine Krankenversicherung mehr.
Ja, von hier oben bis da runter und rechts rüber.
Frank Richter ist mit seinem Mountainbike zur Sprechstunde geradelt. Das sei nicht nur gesünder, sondern spare auch Fahrtkosten. Der 66-Jährige ist Rentner. Bei ihm gehe es ums nackte Überleben, erzählt der ehemalige Kellner.
Weil meine beiden Arbeitgeber mich 21 Jahre lang nicht ausreichend keine Sozialabgaben gezahlt haben. Das habe ich nicht gewusst. Ne? So, und dann stand ich plötzlich da mit 192 Euro Rente. Nun ist es ein riesenlanger juristischer Weg, das nachzuweisen, was sie nicht gezahlt haben.
Frank Richter leidet an den Folgen eines Autounfalls. Ohne eine gültige Krankenversicherung kann er die nicht richtig behandeln lassen.
Wenn ich krankenversichert bin, dann weiß ich, ich gehe zu meinem Hausarzt oder ich gehe zu einem Arzt oder rufe einen Rettungsdienst an. Jetzt weiß ich eigentlich gar nichts. Darf ich überhaupt, wenn irgendwas mit mir ist, was mein Leben bedroht, überhaupt den Rettungsdienst anrufen? Wer übernimmt das und. Also es ist schon kein psychischer guter Zustand.
Im Notfall wird er behandelt, auch im Krankenhaus behandelt. Notfall heißt also akuter Schmerzzustand oder starke Blutung oder eher ein lebensgefährlicher Notstand, dann wird er behandelt, auch stationär aufgenommen, aber die Rechnung kommt, garantiert. Die Rechnung hat er zu bezahlen.
Uwe Denker hat jahrelang in einer Klinik gearbeitet, ehe er sich als Allgemeinmediziner und Kinderarzt niederließ.
Dank Dr. Denker kann ich sagen, lebe ich noch. Na, ich habe 4 Bypässe bekommen und der Arzt, der mich operiert hat, der hat gesagt, diesen Sommer hätten sie nicht mehr überlebt. Und das war ja auch so. Ich war ja beim Kardiologen und da haben sie dann festgestellt, da müssten Bypässe rein, aber sie könnten das nicht machen, weil ich nicht zahlen kann. Und da haben sie mir dann mitgeteilt, also sie könnten mich nicht operieren. Also gewissermaßen haben sie mir da ein Todesurteil ausgestellt.
Richard Müller, der hier nur Richard Müller heißt, weil er nicht erkannt werden will, erzählt fast emotionslos. Der 57-Jährige darf sich nicht aufregen. Als der ehemalige freie Mitarbeiter eines Verlages die hohen Beiträge seiner privaten Krankenversicherung nicht mehr bezahlen konnte, fiel er aus der medizinischen Versorgung heraus und konnte sich nicht mehr behandeln lassen. Der Mann erzählt von seiner Suche nach kostenloser medizinischer Hilfe. Zunächst habe er in seiner Heimatstadt angeklopft, bei der Malteser Migrantenmedizin zum Beispiel.
Und die haben gesagt, also vor mir kam jemand aus dem Behandlungszimmer und sagte, sind Sie Deutscher? Ich sage, ja. Ja, dann machen Sie sich mal keine weiteren Gedanken, Sie werden hier nicht behandelt. Weil da werden ja tatsächlich nur Ausländer behandelt, aber keine Deutschen. Und dann, als ich drin war, da sagte der Arzt dann aber auch, ja, tut mir leid, wir können hier Blutdruck messen und ich kann Ihnen Blut abnehmen und so. Aber das war es dann auch schon. Und ja, so bin ich dann da eben auch nicht behandelt worden. Also ich habe viele Dinge probiert, rumtelefoniert und im Internet gesucht und da stand dann eben Dr. Denker.
In Deutschland sterben von Armut betroffene Männer im Schnitt 12 Jahre früher als Wohlhabende. Das hat der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert festgestellt, der über den Zusammenhang von Armut und Krankheit geforscht hat. Dass es in einem reichen Land wie Deutschland, das europaweit als Vorbild gilt, noch Armut gibt, sogar Menschen, die sich keine Krankenversicherung leisten können, empört Uwe Denker. Kein Patient sollte auf Menschen wie ihn angewiesen sein.
Das ist verstößt ja gegen unsere Ethik. Das ist ja völlig, entspricht ja nicht dem, für das wir mal angetreten sind. Nicht? Hier wird jedermann ohne Diskriminierung gleich behandelt. Das spielt gar keine Rolle, ob schwarz, grün oder gelb.
Uwe Denker hat das kostenlose medizinische Hilfsangebot Praxis ohne Grenzen genannt.
Ich habe gesagt, wir machen das für ein Jahr zur Probe. Und wenn es nach einem Jahr nicht geht, machen wir dann wieder zu. Und das war gar nicht möglich nach einem Jahr. Es stellt sich etwas anderes heraus. Es stellt sich heraus, dass es gut wäre, auch woanders, an anderen Orten, dann solche Praxen zu haben. Und so haben wir inzwischen 6 Praxen in Schleswig-Holstein.
Eigentlich dürfte es Menschen ohne Krankenversicherung gar nicht geben. Seit 6 Jahren existiert die allgemeine Versicherungspflicht. Das heißt, die gesetzlichen Krankenkassen müssen jeden Antragsteller aufnehmen. Das gilt seit 2009 auch für die privaten. Doch die Wirklichkeit, sie ist nicht so. Man überprüfe Anträge immer wieder, lege die dann beiseite und warte ab, erzählt Richard Müller von seinem schon 6 Jahre dauernden Kampf um eine Krankenversicherung. Es seien keine ausreichenden Sozialabgaben geleistet worden und somit sei eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenkasse unmöglich, sagt die Krankenkasse. Bliebe die Rückkehr in die private Krankenversicherung. Richard Müller, der über Jahre dafür die Beiträge nicht aufbringen konnte, müsste die seit der Einführung der Versicherungspflicht angefallenen Beiträge nachzahlen. Dann würde er wieder als Mitglied aufgenommen. Doch das Geld dafür hatte er früher nicht und er hat es jetzt auch nicht. Bei Richard Müller und Frank Richter, so der Fachanwalt für Versicherungsrecht Jan-Uwe Mauksch, komme hinzu, dass sie bereits über 55 Jahre alt sind.
Irgendwelche Erkrankungen hat es immer gegeben und die sind ja beim Abschluss eines privaten Krankenversicherungsvertrages anzugeben. Danach werden sie gefragt, nach den Gesundheitsstörungen, Behandlungen in den letzten 10 Jahren. Im Leistungsfall prüft dann der private Krankenversicherer nach, ob die Angaben vollständig und richtig waren. Und wenn ein privater Krankenversicherer irgendwie rausfindet, dass bei diesen Gesundheitsangaben nicht alles angegeben wurde, dann folgt die Kündigung auf dem Fuß und auch solche Personen fallen dann unter Umständen ganz aus der privaten Krankenversicherung raus, weil sie keine mehr bekommen.
Privatversicherten soll deshalb ein sogenannter Notlagentarif helfen. Er kostet 100 bis 125 Euro im Monat und deckt wirklich nur die Notfallbehandlung ab. Das ist aber für die, die dauerhafte Zahlungsschwierigkeiten haben, immer noch zu teuer. Die Mobile Hilfe Hamburg kümmert sich ebenfalls um Nichtversicherte. Meist Obdachlose, aber auch Hartz-IV-Empfänger und andere am Rande der Gesellschaft Gestrandete. Der Mediziner Stanislav Nauka hat gerade einer kleinen Frau mit bunter Wollmütze den Blutdruck gemessen.
Wir behandeln eigentlich alle, die kommen und alles, was kommt. Und da sind natürlich deutsche Obdachlose, aber, muss ganz ehrlich sagen, in den letzten 2-3 Jahren deutlich weniger. Wir haben viele polnische Bürger, nicht nur Obdachlose, auch die hier arbeiten, zum Teil sogar schwarz, die dann zu uns kommen, weil sie keine Versicherung haben. Dann haben wir viele Rumänen und Bulgaren momentan, Ungarn, Slowaken, aber auch seit kürzestem viele Afrikaner oder aus Afrika kommenden Flüchtlinge, Migranten. Wir haben auch bei uns Leute, die nicht versichert sind, die hier im hiesigen Land arbeiten, selbstständig sind, die keine Versicherung haben oder die aus irgendeinem Grund für 2-3 Monate ohne Versicherung dastehen und Akuthilfe brauchen.
Seit fast 17 Jahren ist Stanislav Nauka mit der mobilen Hilfe in Hamburg unterwegs.
Unsere Arbeit auf der mobilen Hilfe, also die Straßenambulanz quasi, beschränkt sich natürlich auf die einfachen Sachen bzw. oberflächliche Wunden, Infekte, tiefgründige Medizin, Diagnostik und so weiter können wir natürlich nicht machen. Wir sind quasi nur mit dem Feuerlöscher unterwegs.
Der nächste Patient von Stanislav Nauka ist ein Pole.
Ich brauche Wissen, ich habe diese Papiere.
Sie haben Papiere und brauchen ein Spray, wie das hier. Sind Sie denn versichert?
Stanislav Nauka spricht mit dem polnischen Wanderarbeiter in dessen Muttersprache weiter. Auch wenn der Name Nauka polnisch anmutet, ist der Mediziner Deutscher. Seine Muttersprache Sorbisch ist eine slawische Sprache. Und so fällt dem Mediziner Polnisch nicht besonders schwer. Das schafft Vertrauen. Schnell erfährt der Arzt, dass der junge Mann hier schwarz arbeitet. Geld für eine Krankenversicherung hat er nicht. Es reicht nicht einmal für die Arzneimittel, die er dringend braucht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen im vorigen Jahr über 1 Million Menschen nach Deutschland. 2 Drittel davon sind Einwanderer aus dem EU-Raum, vor allem aus Polen und Rumänien. Sie schuften in Deutschland für einen Hungerlohn auf dem Bau, in Hotels, im Pflegedienst und können sich aufgrund ihres geringen Einkommens oft weder eine Unterkunft noch eine Krankenversicherung leisten. Wollen sich die EU-Zuwanderer nachträglich in Deutschland krankenversichern, trifft sie das gleiche Schicksal wie all die anderen Nichtversicherten. Sie müssen die Beiträge rückwirkend seit ihrer gesetzlichen Versicherungspflicht nachbezahlen. Gibt es in Bulgarien oder in den anderen Herkunftsländern keine Krankenversicherungen, die hier weiterhelfen könnten?
Natürlich haben wir eine große gesetzliche Krankenversicherungskasse und meistens sind alle Bulgaren schon mal krankenversichert gewesen. Das heißt, alle Kinder in Bulgarien bis zum 18. Lebensjahr sind automatisch krankenversichert. Alle, die auf eine Art und Weise beschäftigt waren, sind krankenversichert gewesen. Man kann sich auch freiwillig weiter krankenversichern lassen. Ja, wenn man arbeitslos ist und arbeitslos gemeldet ist, dann bezahlt das weiter, das ist genauso wie hier, bezahlen weiter die Sozialämter. Und wenn man aber nicht arbeitslos gemeldet ist, kann man trotzdem weiterhin krankenversichert sein und freiwillig die Beiträge bezahlen.
Sagt Desislava Koeva von der Beratungsstelle Obdachloser EU-Bürger. Die Beiträge für die freiwillige Krankenversicherung in Bulgarien würden sich auf nur ca. 8 Euro im Monat belaufen. Allerdings ist diese europäische Krankenversicherung, die man dafür bekommt, nur für kurzfristige Aufenthalte im Ausland gedacht. Sie hilft nicht weiter, wenn man in Deutschland lebt. In Rumänien sei es fast genauso, erklärt die rumänischstämmige Mirela Bart, eine Kollegin von Desislava Koeva.
Jeder, der arbeitet, ist auch versichert.
Es gäbe Abkommen und Verfahren, die eigentlich eine Finanzierung der Behandlungen in anderen EU-Staaten regelten, erklärt Olaf Vogan, der Vorstandsvorsitzende der AOK Bremen. Aber in der Praxis funktionierten die nicht.
Es gibt ja auch Deutsche, die im Ausland Leistungen der dortigen Versicherung erhalten und denen wir dann wiederum die Aufwendungen erstatten, wenn ein Versicherter von uns ist. Ganz normal. Und im Übrigen haben die Menschen ja auch alle auf der Rückseite ihre Krankenversichertenkarte, die europäische Versichertenkarte, die sogenannte EEG, mit der man europaweit Versicherungsschutz erlangt.
Olaf Vogan ergänzt, dass diese Abkommen allerdings nur für Menschen gelten, die in ihren Heimatländern nachweislich Mitglied einer Krankenkasse sind.
Da ist jetzt kein Problem mit Polizei jetzt.
Auch Andreas Stasiewicz arbeitet in der Beratungsstelle für obdachlose EU-Bürger. Gerade hat er ein Papier ausgefüllt, mit dessen Hilfe sich ein tschechischer Kloschar seinen gestohlenen Pass wieder besorgen kann. Andreas Stasiewicz spricht neben seiner Muttersprache Polnisch auch Tschechisch, Slowakisch, Russisch und etwas Deutsch, wie er bescheiden hinzufügt. Bei dem 54-jährigen, etwas beleibten Polen bekommen gestrandete EU-Bürger ein kostenloses Ticket zurück in ihre Heimat. Menschen, die in Deutschland keine Arbeit mehr finden, obdachlos sind oder keine Krankenversicherung haben und krank sind, nehmen das dankbar an.
Dann ist das eine Katastrophe. Oder wenn wir vorhin da fahren nach Hause. Wenn ich einen Obdachlosen nach Polen schicke und er geht zum Arbeitsamt und nur meldet sich, dass er arbeitslos ist, genießt automatisch Krankenschutz. Das schönste Projekt bezüglich Rückführung und Chancen ermöglichen habe ich in Bukarest gesehen. Mit Hilfe aus Italien, italienischen Gelder, schickt man gescheiterten rumänischen Migranten zurück nach Bukarest. Da ist eine Schule, machen einfache Ausbildung Richtung Altenpflege, lernen sie ein bisschen Italienisch und kommen schon zurück, vermittelt aus Ausgebildeten, haben sie einen Arbeitsplatz. Also Rückkehrhilfe bedeutet nicht, dass das ist eine Verbannung oder Abschiebung. Bereite dich besser vor.
Vorbereiten sollen hätten sich nicht nur die Leute, die sich aus den anderen EU-Ländern nach Deutschland auf den Weg machten. Auch in Brüssel hätte man sich vorbereiten müssen, um solche gravierenden Probleme bei der EU-Erweiterung zu vermeiden, die zwangsläufig auf die Zuwanderungsstaaten zugerollt sind.
Das ist totales Versagen der Europapolitik.
Die Folgeprobleme der EU-Erweiterung müssten endlich geregelt werden. Mit der Arbeitsmigration durch die EU-Erweiterung, aber auch wegen der Krise in den südlichen EU-Mitgliedstaaten, kommen immer mehr Leute ins Land, die nicht versichert sind und die Probleme vergrößern. Es müsste endlich ein grenzüberschreitender Versicherungsschutz her, der auch im Alltag etwas taugt, fordern Ärzte wie Stanislav Nauka. Uwe Denker und seine Kollegen fordern von den verantwortlichen Politikern einen Strukturwandel, einen nationalen Rettungsschirm für Mittellose, ein Gesundheitssystem, das sich aus allgemeinen Steuern statt aus individuellen Beiträgen finanziert und eine Basisversorgung für jedermann garantiert. Ihre ehrenamtliche Initiative sehen sie als Nothilfe, die auch auf Mängel in der Gesundheitspolitik aufmerksam machen soll.
Das sind Aufgaben, die eigentlich der Staat wahrnehmen muss. Und wir nehmen nur vorübergehend diese Aufgabe wahr. Also wir wollen hier nicht eine feste Einrichtung sein und bleiben. Es ist viel Geld im Gesundheitssystem. Es wird viel verdient auch im Gesundheitssystem. Die Verteilung muss anders sein, muss anders werden. Das ist das Problem.
Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 402. Bei einer Adoption brechen die leiblichen Eltern ihre Beziehungen zu dem Kind ab. Das Kind gehört dann zu der Familie, die es adoptiert hat. Bei Adoptivkindern ist es oft so, dass der Vater gar nicht da ist und sie von der Mutter gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben worden sind. Das sind oft sehr junge Mütter, die sich nicht um ihr Kind kümmern können oder wollen. Solche Fälle sind aber heutzutage ziemlich selten. Deshalb entschließen sich kinderlose Ehepaare, die gerne ein Kind adoptiert hätten, oft dazu, sich stattdessen beim Jugendamt als Pflegeeltern zu bewerben. Dann kommt jemand vom Jugendamt und sieht sich an, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, um einen Eindruck davon zu bekommen, ob sich ein Kind dort wohl wohlfühlt. Wichtig ist, dass Sie dem Kind auch Lebensfreude vermitteln und es nicht nur gut erziehen. Viele Bewerber sehnen sich sehr nach einem Kind, können sich aber nicht gut vorstellen, was es tatsächlich bedeutet, ein Kind, das zu einer anderen Familie gehört, bei sich aufzunehmen. Sie dürfen nicht zu viel von dem Kind erwarten. Ein Pflegekind bleibt in Verbindung mit seinen Eltern und die Beziehungen zu den Pflegeeltern kommen dazu. Für die Pflegeeltern bedeutet das, dass sie sich an das Kind binden und das Kind an sie, dass sie aber bereit sein müssen, diese Bindung wieder aufzugeben, wenn sich die Situation bei den Eltern so verbessert, dass man ihnen ihr Kind zurückgeben kann. Darum kümmert sich das Jugendamt, aber auch das Gericht. Das kann den leiblichen Eltern aber auch das Sorgerecht entziehen und einen Vormund einsetzen. Der entscheidet dann, was mit dem Kind geschehen soll. Pflegeeltern bekommen Geld dafür, dass sie für ein Kind sorgen, das nicht ihr eigenes ist. Trotzdem sind unter den deutschen Pflegefamilien nur wenige, die in ärmeren Verhältnissen leben und das Geld gut gebrauchen können. Für die Kinder, die meist aus ärmeren Familien kommen, wäre es jedoch vielleicht besser, wenn sie bei den Pflegeeltern in einer ähnlichen Umgebung wären. Wer sich um die Aufnahme eines Pflegekinds bemüht, will meist etwas Gutes tun. Für viele Bewerbungen um die Aufnahme eines Pflegekinds ist der Grund ungewollte Kinderlosigkeit. Manchmal sind die eigenen Kinder schon erwachsen, haben aber noch keine Kinder, und bis man sich um seine Enkelkinder kümmern kann, hätte man gerne ein Pflegekind. Bei Einzelkindern ist es oft so, dass Pflegekinder die fehlenden Geschwister ersetzen sollen. Und manchmal sucht eine Mutter, die wegen ihrer eigenen Kinder nicht mehr berufstätig ist, noch eine Aufgabe, die sich mit der Betreuung der eigenen Kinder gut vereinbaren lässt. Damit, dass das Jugendamt ihnen ihr Kind oder ihre Kinder wegnimmt, sind die meisten Eltern natürlich gar nicht einverstanden. Sie sehen meist nicht ein, dass ihre Kinder es bei anderen Leuten besser haben könnten, und nicht immer gelingt es dann den Sozialarbeitern vom Jugendamt, sie davon zu überzeugen. Das ist natürlich auch eine große Belastung für die Kinder, denn sie haben dann außer ihren richtigen Eltern auch noch ihre Pflegeeltern. Regelmäßige Besuche bei den Eltern sollen den Kindern die vorübergehende Trennung von ihnen und, falls sie Geschwister haben, auch von denen erleichtern. Nach dem Gesetz haben Eltern und Kinder das Recht, in Verbindung zu bleiben. Die Pflegemutter von Lore konnte keine eigenen Kinder bekommen und hat vor 12 Jahren ihr erstes Pflegekind aufgenommen. Lore ist noch so klein, dass sie für sie das Fläschchen und Windeln mitnehmen muss, wenn sie sie alle 4 Wochen zu ihren Eltern bringt, die sie gar nicht besuchen möchte. Sie muss auch Kleidung zum Wechseln einpacken, denn Lore macht sich manchmal schmutzig. Pflegeelternbewerber sollen erst an einem Seminar teilnehmen, bei dem man ihnen erklärt, was für rechtliche Probleme es gibt und sie darauf aufmerksam macht, was für gefühlsmäßige Schwierigkeiten es gibt, weil das Pflegekind nicht ihr eigenes Kind ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 402. Danke.